Das heutige Thema ist Vergänglichkeit und Nicht-Selbst. Das sind zwei ganz grundlegende Prinzipien der Buddha-Lehre oder zwei grundlegende Tatsachen des Lebens. Zwei ganz grundlegende Erkenntnisse, die wir in dieser Praxis machen können. Und ursprünglich hatte ich die Inspiration für diesen Vortrag aus einem Buch. Das heißt Leben wie ein Fluss von einem Lehrer, der heißt Bodhipaksha, ist in einer bisschen anderen Tradition. Und in dem Buch braucht er ein paar Bilder, um eben dieses Prinzip von vor allem von Nicht-Selbst zu erklären. Und ich fand die Bilder eben sehr, sehr anschaulich. Und darum habe ich die Bilder, oder vor allem ein Bild aus seinem Buch genommen. Und ich finde auch den Titel sehr gut, Leben wie ein Fluss. Also dieses Leben ist ein Fließen. Das hört nie auf. Das ist ein Prozess, bis es natürlich mal aufhört in der Form. Und mir helfen Bilder sehr, um etwas zu verstehen. Weil ein Bild sagt mehr für mich als Worte. Worte sind immer, ich finde Worte enger als Bilder. Und mein Geist tendiert auch dazu, eben bildlich zu denken, bildhaft zu denken. Der produziert viele Sinnbilder. Und eins kommt jetzt dann gerade so ein Bild, das mein Geist mal produziert hat. Das war in einem mehrwöchigen Retreat. Da hatte ich mir eine Zeit lang zur Aufgabe gemacht, nur meine Gedankenströme zu beobachten, was da eigentlich gedacht wird und was so der Hintergrund der Gedanken ist oder was die Gedanken sagen. Und da war eine Erkenntnis, dass die allermeisten der Gedanken, die da durchzogen, was sie auch waren, hatten irgendwas zu tun mit, das bin ich. Also die meisten, auch wenn nicht gedacht wurde, du bist so und so, oder ich bin so oder so. Auch wenn nur gedacht wurde, das Schiff auf diesem Fluss, das war ein Kloster in Burma, unten der große Fluss, und zwar wunderbar, auch einfach auf den Fluss zu schauen, die Flößer, die da vorbeizogen, und da hast du darüber kommentiert, was da lief. Und ich merkte einfach, auch all die Kommentare über etwas anderes, die hatten irgendeinen Bezug zu, das bin ich. Und weil mein Geist eben so bildhaft denkt, gehörte zu diesen Gedanken, kam folgendes Bild. Da war ein Turm, ein ganz massiver Turm, so wie ein mittelalterlicher Wehrturm, rund aus großen Steinblöcken aufgebaut. Und diese Steine, das waren nicht schön rechteckig behauene Quader, sondern es waren einfach so große Flusssteine, die aufgeschichtet waren, also abgerundete Steine. Und weil das Abgerundete der Steine nicht, wenn die da aufeinander liegen, ist es nicht wirklich stabil. Und da war ganz viel Mörtel dazwischen, zwischen diesen Steinen. Und um diesen Turm war ein Gerüst aufgestellt. Und weil eben alles der Vergänglichkeit unterworfen ist, ist immer wieder dieser Mörtel zwischen den Steinen rausgefallen. Der hat gealtert, wurde verwittert und ist da rausgefallen. Also dieser Mörtel musste immer wieder ersetzt werden. Da war dieses Gerüst und auf diesem Gerüst stand ich, also ich sah das von außen. Der Mörtel ist Sinnbild. Der Mörtel ist Sinnbild für die Gedanken, die da waren. Also der Mörtel hat die Gedanken symbolisiert. Jetzt muss ich nachlesen, wie das genau war. Genau. Mörtel gleich Gedanken. Also die Gedanken oder der Mörtel haben dazu beigetragen, dass dieser Turm, der sehr instabil war, weil er eben aus runden Steinen aufgeschichtet war, der drohte immer zu zerfallen. Also er musste immer wieder Mörtel nachgepappt werden. Also die Gedanken, eben das Sinnbild, es mussten immer wieder Gedanken kommen, um dieses Konstrukt von das bin ich aufrecht zu erhalten. Und im Bild war eben ich dran, auf diesem, es war ziemlich ein großer Stress, ich kann mich noch so gut erinnern, es ist so viele Jahre her, es war so ein Stress, das zu schaffen, immer wieder das, was da zerfällt, gleich wieder zuzupappen, dass dieser Turm nicht einfach in sich selber zusammenfällt, dieser Turm, der das Ich symbolisiert hat. Also es war die eine Erkenntnis, da wird etwas zusammenkonstruiert, das total instabil ist, und es ist ziemlich viel Aufwand, das am aufrecht zu erhalten. Und der andere Teil der Erfahrung war, dass ich dieser Turm bin. Das heißt, ich, dieser Wehrturm, eine Burg, eine Trutzburg, ich schließe mich vom Rest des Lebens aus. Ich wehre mich gegen den Rest des Lebens, indem ich dieses Ich konstruiere, dieses Ich aufrechterhalte. Dieses Ich bedingt, dass ich mich abgrenze vom Rest des Lebens. Hier bin ich und dort ist der Rest des Universums. Und das war eine ziemlich schmerzhafte Erfahrung, das zu sehen. Ich konstruiere dieses Ich selber und schaffe mir Leid dadurch. Ich verhindere damit, dass ich mich verbunden fühle mit dem Leben. Und wenn ich dieses Ich nicht mehr weiter unterhalte, also nicht immer wieder zupappe, dann würde das einfach in sich zerfallen. Aber das, dieses Ich in sich zerfallen lassen, ist mit großer Angst verbunden. Oder war es damals auch. Weil was ist denn noch, wenn dieser Turm, diese Trutzburg nicht mehr da ist? Was ist dann noch ich? Also, das war das Bild. Wie Stefan schon gesagt hat, Buddha hat sehr pragmatisch auch dargelegt, was er erkannt hat und an was wir eben auch leiden. Und er hat drei Grundcharakteristika des Daseins benannt. Und das ist eben zum einen die Vergänglichkeit und das zweite die Unzulänglichkeit oder Dukkha, das Stefan gestern genannt hat. Und das dritte ist eben das Nicht-Selbst. Und die haben einen ganz engen Bezug zueinander. Oder in gewissen Traditionen wird auch von Leerheit gesprochen. Oder von Substanzlosigkeit. Und bezüglich dieser drei Grundtatsachen haben wir, und man redet da vom verblendeten Geist, eine verkehrte Sichtweise. Weil wir die Realität nicht sehen, wie sie ist, leiden wir. Wir haben ein ganz tiefes Bedürfnis nach Stabilität, nach Sicherheit, nach Festigkeit. Wir möchten keinen Moment leiden, das habt ihr sicher die Tage erfahren. Sobald was Unangenehmes auftaucht, produziert dieses Körper-Geist-System, versucht eine Strategie herzuholen, um dieses Unangenehme zum Verschwinden zu bringen. Und oft ist das eben die, macht es, indem einfach was Angenehmes drüber gepappt wird, übers Angenehme, Unangenehme. Das ist was Unangenehmes und dann konstruiert der Geist eine scheinbar angenehme, eine verlockende Erfahrung, um das Unangenehme möglichst schnell nicht mehr wahrhaben zu müssen oder wahrzunehmen. Und wir glauben, dass in diesem Leben und letztlich auch in uns irgendetwas Festes, Dauerhaftes, Unzerstörbares, Selbstexistentes sei. Und Buddha hat genau diese drei falschen Annahmen verneint. Der hat gesagt, das ist der Hauptgrund für unseres Leiden, weil wir das nicht klar sehen. Also er sagte, es gibt nirgendwo in diesem Universum irgendwelche Dauerhaftigkeit und Stabilität. Dieses ganze Universum oder diese ganzen Universen, die sind in pausenlosen Veränderung. Das ist alles prozesshaft. Und ich, so viel ich weiß oder so wenig ich weiß, ist die moderne Physik, die Astrophysik wirklich dem schon länger auf dem Grund. Und moderne Physiker und Physikerinnen sagen, dass wir eigentlich, wenn wir das, was die heutige Erkenntnis ist, wirklich ernst nehmen würden, dass wir ein ganz anderes Bild auf die Welt haben müssten. Aber es will niemand wirklich dahinschauen, außer die paar Köpfe, die das wagen, durch eigene Beobachtung zu sehen, dass wie unser übliches Festhalten ist, dass es völlig, dass es einfach nicht so ist, dass es nicht stimmt. Also das, was Buddha erkannt hat durch eigene Erfahrung, wird heute scheinbar, kann das wirklich belegt werden, kann das geschaut werden. Also es gibt nirgendwo Stabilität und Dauerhaftigkeit. Und weil nichts von Dauer ist, das hat Stefan gestern betont, weil nichts von Dauer ist, kann auch nichts letztlich zufriedenstellend sein. Alles Angenehme vergeht wieder. Und dasselbe ist natürlich mit dem Unangenehmen. Es wäre ja furchtbar, wenn nur das Angenehme vergehen würde und das Unangenehme stabil bleiben. Alles entsteht und verändert sich und vergeht. Und drum ist nichts letztlich zufriedenstellend. Das ist eben der Begriff von Dukkha. Und Dukkha wird oft nur mit Leiden übersetzt. Aber dieses Leiden kann auch ganz subtil sein. Einfach die Erkenntnis, aha, das hat keinen Bestand. Dieses wunderbare Glücksgefühl oder diese Erfahrung von Weite, von Leichtigkeit, von Unbeschwertheit jetzt, die wird in 2 Minuten schon wieder nicht mehr genau so sein. Vielleicht immer noch unbeschwert und leicht, aber nicht mehr genau gleich unbeschwert und leicht. Und 1 Stunde später vielleicht schwer und eng und 2 Stunden später wieder ganz gelassen. Das Leben ist so. Und es gibt eben, und das ist auch eine ganz logische Folge des Prinzips, der Tatsache der Vergänglichkeit, dass es nirgends etwas Substanzhaftes, Dauerhaftes geben kann, das ich als Ich bezeichnen kann. Dieses Ich ist ein nahtloser, endloser Strom von Erfahrungen auf geistiger und körperlicher Ebene. Und aus all diesen Erfahrungen auf geistiger und körperlicher Ebene, aus all diesen Wahrnehmungen konstruieren wir ein Ich, das bin ich. Ich bin meine körperlichen Empfindungen, ich bin meine Gedanken, ich bin meine Emotionen. Wir streben alle nach Erfahrungen von Ruhe, von Glück, Zufriedenheit. Ich nehme an, ihr habt das die Tage gemerkt, ist dieses tiefe Bedürfnis einfach nach dem Angenehmen und das endlich mal einfach hält und nicht mehr vergeht. Das ist ein so tiefes Bedürfnis. Und die direkte Erfahrung, und wir können bis zum letzten Atemzug dranbleiben, die direkte Erfahrung wird immer sein, bin ich todsicher. Dass uns das einfach immer wieder zwischen den Fingern zerrinnt, buchstäblich. Diese Welt, in der wir leben, ist eine Welt der Polaritäten. Also dieses Leben in dieser Form basiert auf Zweiheit. Das ist in der Dualität gegründet. Und auf was unsere Praxis zielt, eigentlich alle spirituellen Praktiken, alle religiösen Systeme, die zielen Richtung Einheit. Die einen sagen dem Gott, das Verschmelzen mit Gott, die anderen sagen Nibbana, das Erwachen, die Ungetrenntheit, das Einssein, was auch immer. Also wir leben hier in dieser Form in Polaritäten und wir haben eine tiefe Sehnsucht nach Einssein, nach Einheit. Einheit, wo wieder einfach Ruhe und Frieden ist. Weil Polarität heißt Unruhe. Wir werden pausenlos einfach, das pendelt einfach hin und her. Wir können das nicht vermeiden. Dieses Leben ist so. Und für mich ist eine der wichtigsten Erkenntnisse bisher in dieser Praxis oder versuche immer wieder genau das zu akzeptieren, dass dieses Leben so ist, wie es ist. Und nicht versuchen, die eine Hälfte, und gemeint ist meist die unangenehmen Erfahrungen, dass wir das, was wir nicht möchten, wegzukriegen. Wir können nicht die Hälfte des Pendelschlags wegkriegen, weil dann steht nämlich das Pendel still und das heißt, es lebt nicht mehr. Leben in dieser Form heißt Austausch, nehmen und geben, Stoffwechsel und das heißt immer Wechsel. Dieses Leben geht nicht ohne Wechsel. Also eben Veränderung, Veränderlichkeit. Es entsteht und es vergeht. Und wenn wir das nur ein bisschen beginnen zu akzeptieren, ah, so ist es. Nicht ich bin der hinterletzte Löli, dass ich das noch nicht kapiert habe, wie ich mir dauerhaftes Glück verschaffe. Sondern zu sehen, ah, es ist einfach so. Und dann die Frage, wie gehe ich geschickt damit um? Also wie kann ich Leiden vermeiden? Das ist schon ein wichtiger Punkt. Aber zu sehen, das Leben ist so. Wir werden geboren und irgendwann zerfallen wir wieder. Verbrannt oder von Käfern und Würmern zerfressen, je nachdem wie wir. Oder von Geiern, in gewissen Gebieten werden die Toten immer noch einfach ausgelegt. Und die werden dann von Vögeln gefressen und am Schluss ist noch das Skelett da und mit den Jahren verwittert das auch und am Schluss ist nur noch Staub. Und aus diesem Staub wachsen wieder Karotten und die essen wir dann wieder. Also auf einer groben, äußeren Ebene ist es, rein mental, verstandesmäßig ist es uns so klar, dass Veränderung eine Tatsache ist. Im Moment ist es da draußen dunkel. Vor ein paar Stunden war es noch hell. Also es ist ganz klar ersichtlich. Manchmal ist es warm, manchmal ist es kalt, manchmal ist unsere Stimmung heiter, manchmal ist die Stimmung ein bisschen niedergeschlagen. Manchmal sind wir den anderen zugewandt, manchmal möchten wir die anderen am liebsten auf den Mond schicken, was auch immer. Wir sehen das ganz klar. Das ist so eine Erfahrungstatsache, dieser Wandel. Aber irgendwie wollen wir dieses System Mensch, Körper, Geist, Gebilde, Kontinuum, nicht dem unterwerfen. Also irgendwo haben wir die Hoffnung oder den Glauben, dass dieses Ding ausgenommen ist von diesem Entstehen und Vergehen. Klar, ich meine, ich sehe klar, da ändert sich was. Haare fallen aus und mehr Falten und ich habe mal anders ausgesehen. Das sehe ich schon. Aber da drin muss doch irgendwas sein, das dauerhaft ist. Ich hatte gerade letztes Jahr eine wirklich interessante Erfahrung. Eine meiner Schwestern ist gestorben und ich war dabei, wirklich beim Sterbeprozess. Und als der letzte Ausatem, es war so klar, das war es jetzt, der letzte Ausatem. Und dann lag dieser Körper noch da und seither existiert diese Schwester einfach nicht mehr. Ich habe so absolut keine Ahnung, was mit ihr geschehen ist. Keine Träume von ihr. Ich denke an sie und aha, sie ist einfach nicht mehr da. Einfach irgendwie, es ist auch so völlig mysteriös oder unerklärlich. Und wir haben da ganz viele Modelle, in denen das erklärt wird, dass ein Bewusstseinsstrom, der weitergeht oder was auch immer. Gewisse Dinge können wir aber nicht wirklich greifen. Also eben dieses Selbst, das vorher noch da war, wir konnten noch miteinander reden, bis eine halbe Stunde vor diesem letzten Atemzug, da war jemand, ich konnte die noch berühren, umarmen und nochmal Dankbarkeit aussprechen und dann ist dieses Selbst, dieses Ich, das sie war, einfach nicht mehr da. Wo ist denn das? Also da blieb eben nichts übrig, das wollte ich eigentlich sagen. Ich habe die Schwester, die Regina, nirgends mehr gefunden. Die wurde dann verbrannt und seither ist sie einfach nur noch eine Idee, eine Erinnerung oder viele Erinnerungen. Buddha sagte nicht, dass es kein Selbst gebe, aber dass wir nicht etwas gesonderte Existenz, etwas vom Rest des Lebens abgetrenntes Sein. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Also wir haben ein Selbst. Ich kann wahrnehmen, dass ich bin und du und du und du du. Und das ist sehr, sehr hilfreich in dieser für unser Leben, weil wenn wir diese Unterscheidungsfähigkeit verlieren, dann werden wir als nicht mehr geistig gesund taxiert und dann werden wir behandelt. Es ist ganz wichtig, dass wir diese Unterscheidungsfähigkeit noch haben auf dieser formalen oder auf dieser psychologischen Ebene. Also dieses Ich, dieses, das kann ich berühren, ich höre das selber jetzt sprechen, oder dieses Ich redet etwas, das es mal zusammengetragen und aufgeschrieben hat. Es kann sich selber wahrnehmen, es kann anderes wahrnehmen, ganz, ganz ein wichtiger Teil. Aber dieses Ich, und das ist das Wichtige, ist eben nicht so, wie wir es uns im Allgemeinen vorstellen. Es ist ein Prozess und nicht etwas Substanzielles. Das ist das Wichtige. Es ist eben etwas Fließendes oder etwas Werdendes, von Moment zu Moment Werdendes und wieder Vergehendes. Es fiel heute auch schon der Begriff, das bedingte Entstehen, bedingt abhängig Entstehen. Das ist ein weiteres ganz zentrales Modell der buddhistischen Lehre. Dass alles in Abhängigkeit bedingt entsteht und wieder vergeht. Also jede Stimmung, die wir erfahren, die entsteht aufgrund von Bedingungen, aufgrund unserer Veranlagung, aufgrund unseres Charakters oder unserer ganzen Vergangenheit. Und dann kommt, vielleicht bin ich relativ entspannt oder fühle mich relativ entspannt, mir kommt jemand entgegen und macht ein grimmiges Gesicht oder sagt in einem irgendwie blöden Tonfall guten Morgen. Und dann spannt sich irgendwas an in meinem Körper und sind Gedanken davon, was meint er eigentlich, warum schaut er mich so blöd an und ist, wie habe ich das verdient und so weiter. Also aufgrund von Bedingungen, die herrschen, entsteht das und dann ist die Person vielleicht weg. Meine Aufmerksamkeit wird plötzlich auf was anderes gerichtet. Ich sehe eine schöne Blume, erfreue ich mich an der Blume. Und dann ist plötzlich eine Erfahrung von Angenehmheit, von Zufriedenheit, von Entspanntheit da, weil die Bedingungen sich wieder geändert haben. Und das läuft ununterbrochen von morgen früh bis abend spät. Sich verändernde Bedingungen haben zur Folge und unsere Reaktion darauf natürlich. Ich kann auch den ganzen Tag daran festhalten, dass der mir in so einem blöden Ton guten Morgen gesagt hat. Ich kann mich den ganzen Tag darüber ärgern. Ich kann mir den ganzen Tag einen unangenehmen Tag konstruieren, indem ich weiter darüber nachdenke, wie der mir guten Morgen gesagt hat. Also ich kann festhalten dran, wenn ich will, oder wenn. Und in dem Sinne schaffe ich mir mein Leiden, das ich so erfahre, absolut allein. Klar sind da äußere Faktoren, manchmal ganz schwierige. Aber wie ich dann damit umgehe, wie ich darauf reagiere, das hat ganz viel mit meiner Weisheit zu tun, mit meinem Mitgefühl zu tun, mir gegenüber, anderen gegenüber. Und mit meiner Kapazität natürlich. mit was ich sein kann und was ich schon gelernt habe und wie viel Bereitschaft ich habe, loszulassen und etwas Neues zu versuchen. Und das neue Versuchen heißt immer, Gewohnheiten zumindest temporär zur Seite legen. Und wenn wir eine Gewohnheit zur Seite legen, sind wir nicht sicher, was kommt. Gewohnheiten, wir haben ganz viele Gewohnheiten, zum Teil, weil es einfach unser Leben einfacher macht. Also wenn ich jeden Morgen überlegen müsste, wie steht man auf? Und was kommt dann? Aha, Pyjama. Aha, wie macht man das? Aha, und Duschen gehört auch dazu. Und dann Frühstück. Es läuft einfach. Gewohnheiten, sehr hilfreich. Aber ganz viele unserer Gewohnheiten, die halten wir aufrecht, weil wir uns daran festhalten, weil sie uns eine gewisse Sicherheit und Stabilität geben. Und manchmal haben wir sogar lieber Gewohnheiten, die unangenehm sind, die mit denen wir uns wirklich selber nicht gut tun, lieber solche Gewohnheiten, als nicht wissen, was als nächstes kommt. Also lieber wissen, dass es unangenehm ist, weil wir wissen, wie es das Unangenehme ist und wie wir dann damit umgehen können. Ja, dann fühle ich mich halt niedergeschlagen, aber ich weiß, wie sich das niedergeschlagen anfühlt. Ich bin dann halt so. Lieber das, als mich einfach dem Unbekannten aussetzen. Das ist erstaunlich. Letztlich hat alles Anhaften oder einen großen Teil des Festhalten Anhaftens damit zu tun, dass wir Angst vermeiden möchten. Also die Tatsache, dass es nichts Dauerhaftes, Festes gibt, eigentlich, dass wir nichts voraussagen können über den nächsten Moment. Vielleicht ist dieser Ausatem wirklich der letzte. Ich weiß es einfach nicht. Und das ist ziemlich bedrohlich. Und darum halten wir fest, weil wir uns nicht dieser Angst, dieser Realität aussetzen wollen, dass wir eigentlich keine Ahnung haben. Wir haben relativ viel im Griff. Also die ganzen Tage steht immer die Klangschale hier und dieser Klöppel. Wir beiden haben es immer noch geschafft, zur rechten Zeit auf die Uhr zu schauen, zu realisieren und vielleicht vergleichen mit dem Plan. Hat alles funktioniert. Aber ob das am Ende dieses Vortrags noch funktioniert bei mir, das weiß ich nicht wirklich. Und es kann beängstigend sein. Und darum halten wir uns so fest an Traditionen, an Glaubenssätzen, an Gewohnheiten, an Verhaltensweisen, an Ideologien, an Religionen, an Ernährungsgewohnheiten, an wie wir gehen, wie wir uns ausdrücken, wie wir uns anziehen, wie wir unsere Emotionen zeigen oder nicht zeigen. Alles hat alles auch seine guten Seiten, weil wir auch Stabilität brauchen in diesem Rahmen, in dem wir leben. Aber ganz viel hat einfach damit zu tun, dass wir uns nicht dem völlig Unbekannten aussetzen wollen. Und diese Praxis letztlich führt sie dahin, das ist das Ziel, uns dem Nicht-Festhalten ausliefern. Uns einfach dem Leben hingeben, so wie es kommt. Und das Interessante ist, Menschen, die das zutiefst erleben, momentweise oder über längere Zeit, die sagen, erstens, lebt es einfach weiter. Es isst, wenn es Hunger hat. Es trinkt, wenn es Durst hat. Es hilft jemandem, wenn Hilfe benötigt wird. Es schaut zu sich selber. Aber es macht einfach kein Theater mehr aus dem Ganzen. Es hält nicht mehr an dem Ganzen fest. Es lebt einfach und tut jeden Moment das, was jetzt gerade ansteht und das Richtige ist. Und das muss so wahnsinnig viel entspannender sein, als das, was wir so... Wir brauchen ziemlich viel Energie, um das alles so uns in unserem Schächtelchen zu halten, dass da ja nichts... ausbricht. Ein Ausspruch vom Sufi-Mystiker Rumi. Ein Denker sammelt und listet Beweise auf. Ein Mystiker, natürlich auch eine Mystikerin, tut genau das Gegenteil. Er oder sie legt den Kopf an jemandes Brust und sinkt in die Antwort hinein. Man lässt sich einfach in dieses Leben hineinsinken. Man lässt dieses Leben sich leben. Und dieses Leben ist ja sehr intelligent, wenn man da von Intelligenz sprechen wird. Das Leben möchte sich ja möglichst ideal weiter erhalten. Also das Leben hat kein Interesse, uns zu zerstören. Also wir könnten eigentlich viel mehr diesem Leben vertrauen, dass das schon richtig ist, dass wir uns dem Leben hingeben könnten. Dass das Leben kein Bedürfnis hat, uns gerade wegzuradieren, uns zu köpfen oder zu verbrennen oder uns schlecht zu machen, uns allen zu sagen, du bist die Hinterletzte oder hast keine Ahnung. Oder das Leben ist sehr gut mit sich und wir vertrauen dem einfach nicht so richtig. Ein schönes Bild, ich weiß nicht mehr, woher dass ich das habe, das aufzeigt, wie dieses, dass da etwas weitergeht in diesem Leben, dass da wirklich scheinbar etwas klar Sichtbares ist, aber dass das nur ein Prozess ist, ist das Billardspiel. Ich stehe da mit dem Kö, mit diesem Stock, da ist der geistige Impuls, eine Kugel zu stoßen, da kommt also ein Impuls, ein körperlicher Impuls, das Gö stößt eine Kugel an, also da wird zuerst ein geistiger Impuls in Bewegung übertragen, Ursache, Wirkung. Das Gö stößt die Kugel an. Also das Gö, der Stock, ist die Ursache für die Bewegung der ersten Kugel. Diese Kugel stößt dann die nächste. Vielleicht sind 3, 4 Kugeln involviert, die letzte Kugel rollt ins Loch. Also da geht eindeutig irgendwas da durch. Aber nichts, dieser Impuls in meinem Geist hat überhaupt nichts zu tun direkt mit der letzten Kugel, die dann ins Loch fällt. Und trotzdem ist da etwas, das prozesshaft weitergeht. Also es ist ganz klar, was das durchgeht. Aber nicht eine Entität, ist nicht das Gö oder ist nicht meine Absicht, die dann ins Loch fällt. Immer Ursache, Wirkung, eins stößt das nächste an und je nachdem wie die Bedingungen sind, stößt eine Kugel vielleicht 2 andere an und dann gehen 2 ins Loch oder auch gar keine. Oder diese Bedingungen verändern sich auch immer wieder, weil jede Kugel wird wieder beeinflusst von Bedingungen. Und jetzt zu einem Bild von Podipaksha endlich aus seinem Buch. Und das ist das zentrale Bild. Das ist ein Wirbel, ein Wasserwirbel. Es ist ein Fluss. Und aufgrund der Beschaffenheit des Untergrunds, des Ufers, also Steine, die da auf dem Grund des Flusses liegen, oder eine Schwelle, wo das Wasser drüber fällt, bilden sich Wirbel. Wenn ich auf diesen Wirbel schaue, das ist einfach immer ein Wirbel. Der bleibt immer da stehen. Einfach das Wasser, das da dreht. Aber dieser Wirbel, wo beginnt der Wirbel und wo beginnt der Fluss? Oder wo hört der Wirbel auf und wo beginnt Fluss? Und was ist jetzt genau dieser Wirbel? Ist dieser Wirbel wirklich etwas Festes, das da steht? Dieser Wirbel entsteht immer wieder von Neuem, indem neues Wasser genau über diese Bedingungen fließt, also über diesen Grund des Flusses oder Ufer oder Schwelle, was auch immer, und aufgrund der Bedingungen, die jetzt herrschen, eine sehr ähnliche Form annimmt, aber nie dasselbe Wasser ist, nie dasselbe Wirbel ist, weil da immer wieder frisches Wasser reinfließt und rausfließt und trotzdem bleibt dieser Wirbel da stehen, scheinbar. Ein bisschen in Bewegung, aber der ist immer da. Und sehr ähnlich sind wir auch, unser Körper, der ist aufgrund von genetischen Voraussetzungen hat er im Idealfall zwei Beine, zwei Arme, einen Kopf, von jedem Organ eins, zwei Nieren. Ein immer scheinbar gleichbleibendes Bild, aber eigentlich in jedem Moment sich erneuernd. Ich weiß nicht, wie viele Milliarden Zellen, das jeden Tag absterben und neue gebildet werden. Und wir nehmen Stoffe auf, wir atmen pausenlos ein und aus, also wir nehmen auf und wir geben ab. Wir nehmen Nahrung zu uns, wir scheiden aus. Schweiß, Urin, Kot ist ein unablässiger Prozess von Nehmen und Geben. Die Form, grob gesehen, die bleibt immer in etwa ähnlich, aber sie ist eigentlich keinen Moment lang genau gleich. Das ist ein endloser Prozess von Aufnehmen und Abgeben, Aufnehmen und Abgeben. Und über längere Zeit, das sehen wir ja, ich habe gerade ein Foto von mir gesehen aus meiner Schulzeit, glaube ich, erste Primarklasse, dann stand ein ziemlich anderer da, der war wahnsinnig steif und irgendwie so auf dem Pausenplatz. Und jetzt ist er 50 Jahre älter oder fast 60 Jahre älter und eben kahler und ein bisschen breiter und lappiger und aber hat immer noch zwei Beine und zwei Arme und einen Kopf. Also so die grobe Form ist immer noch gleich geblieben, aber die wandelt sich unablässig. Shunryu Suzuki, der Zen-Meister, ich weiß nicht, ich glaube, der kommt von ihm, der Begriff des Anfängergeistes. Das ist eigentlich er sagt, in des Anfängersgeist gibt es viele Möglichkeiten, in des Expertengeist gibt es nur wenige. Also der Anfängergeist ist gemeint, wie ein kleines Kind die Realität anschaut, etwas Neues anschaut. Ich bin Großvater von Zwillingen, die jetzt gerade zweijährig sind. Und ich finde es einfach faszinierend, denen zuzuschauen, wenn die einfach Zeug wirklich anschauen und berühren und draufsteigen und dran knabbern und es ist einfach, es wird alles wirklich erforscht mit neuen Augen. Und dann mit der Zeit, oder wir hier, wir fordern euch auf, beobachtet euren Atem. Ihr habt jetzt schon jahrzehntelang euren Atem immer wieder wahrgenommen. Und da denken wir mit der Zeit, das kenne ich doch jetzt. Ich weiß doch, wie mein Ein- und Ausatmen sich anfühlt. Dabei ist jeder einfach anders. Und mit der Zeit sind wir einfach, ich weiß das, ich weiß, wie das ist. Ich weiß, wie ich mich fühle bei Vollmond. Ich glaube, es war gerade letzte Nacht Vollmond. Da schlafe ich immer schlecht. Und nachher wird es wieder besser. Einfach all diese, ich weiß das, wie es ist. Und vielleicht ist das nächste Mal wirklich nicht so. Und der Anfängergeist ist die Aufforderung, immer wieder frisch hinzuschauen. Und das ist eben genau die Vipassana-Herangehensweise, die Aufforderung, schau, wie es jetzt ist, wie fühlt sich's jetzt an, bleibt dieses Kribbeln im Knie genau gleich, wird's intensiver, schwächt sich's ab, dehnt sich's aus, zieht sich's zusammen, wird das Kribbeln vielleicht zu Wärme oder zu Kühle, durch direkte Beobachtung sehen, aha, das stimmt ja, das ist ja nicht einfach nur Kribbeln oder ist nicht ein Juckreiz, sondern das ist eine direkte Erfahrung, die jeden Moment frisch entsteht und vergeht. Und wenn wir durch die direkte Beobachtung, und darum ist das so wichtig in dieser Praxis, dieses ganz direkte Hinschauen, Hinspüren, da können wir die Vergänglichkeit auf einer tieferen Ebene wirklich erfahren. Nicht nur einfach, ich weiß, dass Tag und Nacht folgen sich, sondern das stimmt ja, da ist nichts fest in diesem Knie. Nicht mal der Knochen ist fest, obwohl der so hart ist. Die Zellen, die werden aufgebaut und wieder abgebaut. Und das kann man durch direkte Beobachtung erfahren. Es braucht viel Übung, aber das ist eigentlich die Stoßrichtung unserer Praxis oder die Emotionen, die wir heute so beobachtet haben oder die Gefühlstönungen hinspüren und sehen, das stimmt ja, das verändert sich. Vor 2 Minuten war es noch so unangenehm und plötzlich ist es neutral geworden. Dieselbe Erfahrung, die Empfindung im linken Oberschenkel war vorher unangenehm, jetzt ist sie neutral. Es hat sich verändert, buchstäblich. Ohne dass ich irgendwas dazu getan habe. Weil das einfach alles am Fließen ist. Also die Frage eigentlich, können wir offen sein für Möglichkeiten, für Veränderungen? Also sind wir bereit, Veränderung zuzulassen? Und Veränderung zuzulassen braucht ein bisschen Mut, weil wir eben nicht genau wissen, was kommt. Wir können das Risiko ein bisschen eingrenzen, indem wir uns einen sicheren Rahmen schaffen in so einem Retreat, aber dann in diesem sicheren Rahmen drin zu experimentieren, wie ist es, wenn ich mal einfach nicht mehr denke, dass ich weiß, wie es kommt. Und das sind eigentlich nur kleine Dinge, aber die können große Auswirkungen haben, direkt zu erfahren, das stimmt ja, es könnte anders kommen, als ich meine. Und wir scheinen bezüglich unserer Wahrnehmung einer, es wird so genannt, buchstäblichen Veränderungsblindheit zu erliegen. Also, dass wir Veränderung oft wirklich nicht wahrhaben wollen. Und ein interessantes Experiment, es wurden schon viele Versuche gemacht in der Hinsicht, es wurden Studierende zu psychologischen Tests eingeladen an der Uni. Und für diese Tests mussten sie sich anmelden, oder am Empfang. Da waren Tresen und eine Person hinter dem Tresen. Und die Person hinter dem Tresen hat gesagt, Entschuldigung, ich muss schnell die Formulare hervorholen, die mussten was ausfüllen. Die Person hat sich hinter dem Tresen gebückt und kam wieder hoch mit den Formularen. Und die Person, die hochkam, war nicht dieselbe wie jene, die runterging. Und mindestens die Hälfte, sie wurden nachher befragt, mindestens die Hälfte haben nicht bemerkt, dass es nicht dieselbe Person war. Und die war scheinbar wirklich deutlich zu unterscheiden. Es ist doch klar, wenn der sich da hinten runterbückt, dass der auch hochkommt. Und zum einen ist es natürlich auch hilfreich, dass wir nicht jede Begebenheit in diesem Leben in Frage stellen müssen. Wir werden komplett überfordert, wenn wir von Moment zu Moment alles abchecken müssten. Also wir nehmen ganz viele Annahmen, also unser Nervensystem ist auch so gebaut, dass es ganz vieles sehr schnell aussortiert, dass es nur noch das Wichtige fokussiert. Aber das hat auch zur Folge, dass vieles einfach ausgeblendet wird. Also es gibt die berühmte Geschichte der Ureinwohner aus Südamerika oder Mittelamerika, als da die Spanier kamen mit ihren großen Fregatten, die haben diese Schiffe nicht gesehen. Die haben erst gesehen, dass die kamen, als die in ihre Ruderboote umgestiegen sind, um ans Land zu rudern. So große Schiffe gibt es nicht. Also sehe ich sie nicht. Und wenn man das... Wenn ihr da rausschaut, vielleicht sehen wir nicht alles, was da draußen ist, weil es das einfach nicht gibt, nicht geben kann. Klar, Bäume gibt's, Büsche gibt's, Gras gibt's, Menschen gibt's, Tiere gibt's, Autos, Berge. Vielleicht ist mal was da draußen, das wir noch nicht kennen, und dann sehen wir das nicht. Geschweige denn alles, was mit Wahrnehmung zu tun hat. Oder? Es gibt ja Menschen, die einfach ein erweitertes Wahrnehmungsfeld haben, die ganz viel Zeug beschreiben, das wir Normalbürger einfach nie wahrnehmen. Und die würden das sogar beschreiben, wie das geformt ist und welche Farbe. Und ich finde das einfach interessant, sich das ab und zu bewusst zu machen. Ich nehme wahr, was ich wahrnehme. Das ist das alles, was ich sagen kann. Das ist meine Welt. Und mehr kann ich nicht sagen. Das ist einfach so relativ. Also wenn ihr Interesse habt, es gibt im Internet viele auch gute Videos zum Schauen. Ist einfach interessant, das zu sehen. Ja, das eine noch, die Monkey Business Illusion. Es sind zwei Teams auf einer Theaterbühne. Ein großer roter Vorhang im Hintergrund. drei weißgekleidete, drei schwarzgekleidete Personen. Jede Mannschaft hat einen Ball. Die Schwarzen spielen sich den Ball zu, die Weißen spielen sich den Ball zu. Und die Aufgabe als Beobachterin oder Beobachter ist zu zählen, wie oft die weiße Mannschaft sich den Ball zuspielt. Das zu zählen. Mitten in der Szene läuft ein als Gorilla verkleideter Mensch, rabenschwarzer Mensch über die Bühne, bleibt in der Mitte stehen, klopft sich auf der Brust und geht auf der anderen Seite weg. Die Mehrheit der Zuschauer, mir ging es auch so, sehen diesen Gorilla nicht über die Bühne gehen. Und der ist so absolut dominant, größer als die Menschen. Und während der da die Bühne durchschreitet, verlässt eine Person der schwarzen Mannschaft die Bühne. Es ist so klar, ich schaue, ich zähle die Spielzüge. Und im selben, aha, und da wird man darauf hingewiesen, was da passiert ist, und schaut das Video wieder an. Es gibt aber noch andere Veränderungen, oder? Man schaut das zweite Mal, ist völlig stolz, dass man jetzt ganz klar den Gorilla sieht. Aber im selben Moment ändert die Farbe des riesigen Vorhangs im Hintergrund von Rot zu Gold. Nicht gesehen. Also unsere Wahrnehmung ist sehr, sehr selektiv. Es ist auch gut so, es hat große Vorteile, aber es ist gut, sich das bewusst zu sein, dass wir sehr einschränken. Ein Bild noch, das auch aus Bodhipakshas Buch ist, dass das ganze Leben, das ganze Universum, wir selber als Menschen, jedes Wesen für sich ein, man könnte sagen, selbstregulierendes System ist. Ohne inhärente Instanz oder leitende Gottheit oder was auch immer, die das Ganze steuert. Und das Bild ist ein Ökosystem. Ein Ökosystem, das Energie braucht. Energie muss zugeführt werden. In unserem Fall ist das Energie, die von der Sonne kommt. Und diese Sonne selber ist ein Prozess, der einmal zu Ende geht. Ich glaube, man kann ziemlich klar voraussagen, in 2,5 Milliarden Jahren oder so wird die Sonne, werden die energetischen Prozesse auf der Sonne ausgebrannt sein. Und dann wird das Leben auf diesem Planeten zu Ende sein. Also es wird uns dann sicher nicht mehr geben. Also die Sonne selber ist auch ein bedingt in Abhängigkeit von chemischen, physikalischen Prozessen funktionierendes System, das ganz viel Wärme abgibt. Ein Ökosystem auf der Erde lebt von dieser Energie. Mikroben, Pflanzen, Tiere, Menschen, alles, was auf diesem Planeten so lebt, lebt miteinander, voneinander, frisst sich gegenseitig, also lebt voneinander, in Abhängigkeit voneinander. Wir als sogenannte Krone der Schöpfung konsumieren ziemlich viel von unten, also verschwenden ziemlich viel, zu viel. Aber all das ist miteinander in Verbindung, lebt voneinander und miteinander. Wir fressen eigentlich alle uns gegenseitig auf. Also eben wenn wir mal sterben, begraben werden, dann wird dieses Körpergebilde, zerfällt das und das wird dann wieder zu Humus. Und dann wächst dann wirklich, Tiere leben dann von uns, Würmer und Käfer, und diese Würmer zerfallen, geben ihre Substanzen frei und dann wachsen eben wieder Gemüse. Und die Gemüse werden von Menschen gegessen, ein endloser Kreislauf. Und diesem System fehlt eben keine Instanz, die das Ganze regelt. Dieses System regelt sich selber. Angenommen, es gibt plötzlich sehr viele Mücken in so einem Ökosystem, in einem kleinen System. Also es ist keine Gottheit oder übergeordnete Instanz, die sagt, wir müssen mehr Meisen, also mehr Vögel produzieren, damit die Mücken wegfressen, weil sonst nehmen die Mücken überhand. Wenn es zu viele Mücken hat, sehr viele Mücken hat, haben die Meisen, die Vögel gute Bedingungen, also genug Nahrung. Und wenn auch andere Bedingungen stimmen, andere, zum Beispiel wenig Feinde der Meisen da sind, dann werden die Meisen sich vermehren, weil die genug Futter haben. Und die sich vermehrenden Meisen werden dann die Mücken so weit auffressen, bis sie ihre eigene Lebensgrundlage quasi vernichtet haben, und dann wird die Meisenpopulation wieder abnehmen und die Mücken können wieder zunehmen. Das ganze System reguliert sich selber. Es braucht da niemanden dazu. Und wir als Menschen sind eigentlich auch so ein sich selbst regulierendes System, auf körperlicher wie geistiger Ebene. Das hält sich alles wunderbarerweise selber in Schach. Klar, oft greifen wir ein, manchmal entgleist's und dann ist vielleicht hohes Fieber die Folge, und wenn wir nichts machen, würden wir sterben, weil das einfach aus dem Gleichgewicht gerät. Aber dann sterben wir halt und dann lebt jemand anderer von uns weiter. Also das Leben geht einfach weiter. Mal entsteht das Ding und dann vergeht's wieder. Die einen leben nur ein paar Minuten oder Tage lang im Uterus und dann stirbt das ab. Andere, meine Mutter ist jetzt gerade 90 geworden, sagt schon lange, ich möchte eigentlich nicht mehr. Warum bin ich immer noch hier? Alt und sieht fast nichts mehr und keine Lust mehr und so. Und andere sterben mit 30 und möchten noch. Dieses System ist einfach so eng verwoben miteinander und reguliert sich eben selber, das ist das Wichtige. Also das Prinzip des Nicht-Selbst im Buddhismus besagt, dass Kontinuität eine Tatsache ist, aber keine Identität. Das ist ganz wichtig, dass wir das nicht verwechseln. Da ist etwas Kontinuierliches, in meinem Falle 63 Jahre lang sich fortbewegendes, aufnehmendes, abgebendes, manchmal geschickt, manchmal ungeschickt, manchmal glücklich, manchmal unglücklich, manchmal sich stark, manchmal sich schwach fühlend. Ein Prozess, der weitergeht, bis er irgendwann zu Ende geht. In 2 Sekunden oder in 30 Jahren, keine Ahnung. Und ich habe nicht viel Einfluss darauf letztlich. Ich kann versuchen, das gesund zu erhalten, geistig und körperlich, das schon. Aber auch wenn ich das beste Essen zu mir nehme, Tag ein, Tag aus praktiziere, eine spirituelle Praxis übe, meinen Geist versuche gesund zu halten, weiß ich nicht, wohin es geht. Ob mir nicht mal jemand aus Jux oder aus Hass einen Hammer auf den Kopf schlägt und dann bin ich dumm ab da. Also einfach nicht mehr fähig, klar zu denken. Das ist so unvorhersehbar. Vielleicht werde ich einmal jemanden etwas blöd anschauen, der gerade in einer ganz miesen Laune ist und einen Hammer in der Hand hat und eh schon hasserfüllt ist. Und dann erwischt einfach mich. Und nicht, um dann der Bockleschwert hervorzuziehen, aber, und auf der anderen Seite genauso. Wir begegnen auch manchmal Menschen und Begebenheiten, die einfach wunderbar sind. Ist einfach nur schön. Dass uns jemand anlacht, den wir noch nie gesehen haben, oder uns jemand dankt, einfach so Danke sagt, weil wir eine Türe aufgehalten haben, oder. Gut, jetzt noch zu etwas Abschließendes, mit dem auch Bodhipaksha sein Buch abrundet. Er stellt 2 Fragen. Bin ich mir bewusst, dass ich in jedem Augenblick wähle, dass ich Entscheidungen treffe? Ganz wichtiger Punkt. Das nimmt jetzt Bezug auf die Anleitungen von gestern Morgen, heute Morgen. Geht so schnell. Vedana. Also da die Lücke, da das nach dem Sinneskontakt, diese Angenehmheit, Unangenehmheit oder das Neutrale, diese Gefühlstönung da ist und dass wir da drauf reagieren, immer. Also entweder mit haben wollen, mit nicht haben wollen oder nicht reaktiv. Die Mitte gibt's natürlich auch. Und das ganz Wichtige, wir können reagieren, aber wir müssen nicht. Also da liegt unsere grundsätzliche Freiheit in unserem Erleben. Also wie ich auf das reagiere, was ich wahrnehme. Auf den Sinneskontakt, sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen, denken. All diese sechs Sinnesfelder, da kommt Reiz rein, es löst irgendwas aus, Angenehmheit, Unangenehmheit oder weder noch, und dann folgt oft Reaktion. Vor allem eben aufs Angenehme oder aufs Unangenehme folgt Reaktion. Und die Frage ist, wie entscheide ich dann? Wie wähle ich? Das ist die entscheidende Frage. Also die erste Frage, bin ich mir bewusst, dass ich entscheide? Und meistens sind wir es uns nicht bewusst im Alltag. Ich behaupte, 90% aller dieser Entscheidungen sind unbewusst. Es macht es einfach, instinktiv oder gewohnheitsmäßig, wie man dem sagen will. Und eben, wenn ich mir bewusst bin, dass entschieden werde, wie entscheide ich mich? Entscheide ich mich dafür, dem Verlangen nachzugehen, das haben zu müssen? Ist meine Freiheit, Kaffee, Schokolade, Musik hören, was auch immer wir uns einverleiben wollen? Oder mache ich immer wieder mal das Experiment, nicht dahin zu gehen? Und es gibt den berühmten Spruch, der mir so gefällt, ich glaube von einem amerikanischen, ich glaube aus einem Lied. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Und das können wir innerlich anschauen. Stell dir vor, da ist ein innerlicher Tumult oder einfach Ärger oder Verlangen. Also es ist ja Bewegung, Unruhe. Und du gehst einfach nicht dahin. Also wenn keiner dahin geht, wo Krieg ist, dann findet dieser Krieg nicht statt. Jemand zettelt den Krieg an, irgendeiner dieser, Stefan hat gestern ein paar erwähnt, jemand will einen Krieg anzetteln und es geht einfach niemand dahin. Das zerfällt alles in sich. Und das ist im Inneren genau das gemeint, und zwar heute in einem Gespräch das Thema, wenn da irgendein Sinnesreiz ist, irgendwas geschieht nebendran oder irgendwo, und da ist diese innere Tendenz, da hinzuschauen, hinzuspüren, etwas entweder hinzugehen, haben wollen oder mich abwenden davon. Und die Freiheit ist einfach nicht dahin zu gehen. Wahrnehmen, dass da Reiz ist, vielleicht sogar klar wahrnehmen, das ist Verlangen, das ist Aversion. Und die freie Entscheidung, ich kann dahin gehen, ich kann dahin schauen, ich kann das erforschen, ich kann das essen, trinken, aber ich muss nicht. Und das sind simple, lapidare Beispiele, einfach den Kopf drehen und irgendetwas anschauen. Aber mit diesen kleinen Dingen üben wir viel Dramatischeres. Vielleicht wieder zurück heute zu den Emotionen, die uns manchmal so gefangen nehmen. Und das tönt jetzt vielleicht ein bisschen einfach und es ist auch nicht so einfach, wie es tönt. Aber wenn ich merke, dass da eine Angst entsteht oder Wut, wenn ich einfach nicht dahin gehe, also wenn ich dem Geschehen nicht weiter Öl ins Feuer gieße, nicht weitere Gedanken spinne um das Geschehen rum, dann gibt es keinen Krieg draus oder keine endlose Lustgeschichte. Ich muss jetzt das wirklich haben. Das ist wahnsinnig viel Freiheit. Und um diese Freiheit kennenzulernen, müssen wir ganz klein anfangen mit Üben. Die kleinen Dinge, die uns nicht so schwer fallen. Wir müssen essen, wir müssen trinken, das, um weiter zu leben. Aber wir müssen ganz vieles eigentlich nicht, was wir jeden Tag so tun. Nach was wir so greifen. Muss ich 50 Mal auf mein Gerät schauen? Oder kann ich 2 Mal weglassen pro Tag? Und eine Kursteilnehmerin hat sich mal am Ende des Kurses wirklich vorgenommen, dass sie ab jetzt ihr Gerät erst einschaltet am Morgen, wenn sie ihren ersten Tee getrunken hat. Und nicht schon, und nicht mehr als Wecker benutzt. Wirklich ausschalten. Und nicht schon im Bett mit schlaftrunkenen Augen. Und das ist, kann schon eine ziemliche Herausforderung sein, aber ist eigentlich eine Lappalie, so, ob ich jetzt eine halbe Stunde später sehe, was es zu tun gibt, oder wer mich heute zu sehen wünscht, oder mir Gutes wünscht, oder Es ist gut, dass wir da üben, was uns noch einfach, noch leicht fällt. Dass wir uns daran gewöhnen, dass wir nicht jedem Reiz nachgehen müssen. Und jedes Mal, wenn wir das schaffen, oder vielleicht haben wir es mal schon in der Hand, das Gerät oder die Zigarette oder das Glas oder was es sein mag, die Fernbedienung, es wieder hinlegen. Oder wenn der Fernseher anspringt und ich merke, eigentlich will ich gar nicht, gerade wieder ausschalten und wieder weglegen. Es kann wirklich, wirklich eine große Befriedigung sein zu sehen, aha, die Energie ist da, der Wille ist da und ich habe in einem gewissen Maß einen freien Willen, wirklich das zu beeinflussen. Wie schaue ich mir das jetzt an, was da kommt? Und oft ist es, wenn ich das mache, müsste es wirklich nicht sein. Ah, ich kann das einfach sein lassen und mich wieder hinsetzen und vielleicht mich dem, was sich so als Langeweile anfühlt oder als Unaufgeregtheit, dass eine Therapeutin, bei der ich seit einer Weile in Therapie mache, die fragt immer wieder mal, ist es auch okay, unaufgeregt zu sein? Also kann einfach auch mal nichts gut genug sein. Kein Kick, kein neuer Reiz. Einfach nur da sitzen und spüren, wie es ein- und ausatmet und vielleicht das Verlangen wahrnehmen. Eigentlich möchte es mehr Reiz kreieren. Dieses Saugen, dieses endlose Bedürfnis nach Reinziehen, um mich zu fühlen. Ich bin noch da. Letztlich, denke ich, ist es immer wieder das. Das wird uns durch all dieses Verlangen einfach wahrnehmen. Mich gibt's noch, ich brauche noch. Solange ich noch brauche, gibt's mich offensichtlich noch. Und durch das Loslassen können wir ein bisschen anfangen, uns dahin zu bewegen, dass wir irgendwann mal einfach das loslassen können. Dieses Konstrukt von, da ist jemand. Und der vergeht dann nicht, der löst sich dann nicht in nichts auf, wenn der nicht mehr da ist. Aber der wird einfach nicht mehr identifiziert. Es ist dann einfach Leben, es ist Wahrnehmung. Denken findet statt, Sehen, Hören findet statt, Handeln findet statt, Mitgefühl findet statt, Kreativität findet statt, Ärger findet statt und nicht in ich bin ärgerlich, ich bin froh, ich bin gut, ich bin schlecht. Aristoteles hat nicht lange nach Buddha gelebt. Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. Und Aldous Huxley: Erfahrung ist nicht das, was einem zustößt. Erfahrung ist, was man aus dem macht, was einem zustößt.